ISIS Ains US Indonesia Sejahat Oda ASEAN Uru UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 25. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nung Nursia, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo ermahnt eine rasche Industrieveränderung. Die Außenminister Indonesiens Perus erörtern bilaterale Zusammenarbeit. Jordanien will zum Sprungbrett für indonesische Investoren werden. Seminar zum Thema Entradikalisierung in der indonesischen Botschaft in Bratislava, Slowakei. Der Export von Fischereiprodukten nach Japan steigt ab. Südkoreanische Textilienindustrie baut Fabrik in Karawang, West Java. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat auf eine rasche Veränderung in der Industrie, die Aufmerksamkeit von allen Seiten braucht, hingewiesen. Die Industrierevolution 4.0 werde einen Einfluss innerhalb von fast 3000 Male dessen der ersten Industrierevolution bringen. Er sagte dies am 22. Mai 2018, nach dem Fastenbrechen mit der Führungsrat der Golkar-Partei in Jakarta. Laut Joko Widodo habe das Industrieministerium Maßnahmen ergriffen, um der Industrierevolution 4.0 entgegenzutreten. Außerdem habe die Regierung das sogenannte Programm Making Indonesia 4.0 erklärt. Der Präsident ermahnte, wenn man dieser raschen Entwicklung nicht entgegentreten würde, sei dies gefährlich. Daher rufe er alle Seiten auf, im Entgegentreten dieses drohenden Zustandes zusammenzuarbeiten. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi traf sich mit dem Außenminister von Peru, Francisco Popolizio Bardales, um die bilaterale Zusammenarbeit zu erörtern. Die Presseverlautbarung des indonesischen Außenministeriums kap am Donnerstag den 24. Mai 2018 in Jakarta bekannt, dass es der erste offizielle bilaterale Besuch in Lima, Peru, seit der Eröffnung der diplomatischen Beziehung beider Länder im Jahre 1975 sei. Außenministerin Retno Marsudi teilte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit, dass Peru der wichtige Markt für Indonesien sei. Die derzeitige Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Peru umfasse aber noch nicht alle Potenziale beider Länder, sagte Marsudi weiter. Peru ist der viertgrößte Handelspartner Indonesiens in Südamerika. Die beiden Außenminister stimmten darin überein, wie wichtig der Handelsvertrag beider Länder ist. Außenministerin Marsudi sagte auch, die beiden Länder müssen härter arbeiten, um die Interaktion zwischen den Unternehmen beider Länder zu fördern und die Erweiterung der Produkte beim Handel beider Länder durchzuführen. Indonesien und Jordanien bauen die Beziehung im Wirtschaftsbereich aus, um ihre bilaterale Zusammenarbeit, welche vor einigen Jahrzehnten begonnen habe, zu vergrößern. Das sagte der jordanische Botschafter in Indonesien, Walid Al-Hadid Fulford, die Wirtschaftsbeziehung beider Länder korrelierten miteinander. Jordanien exportiere nach Indonesien die Produkte, die Indonesien nicht habe. Um die Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder zu stärken, lade Hadid die indonesischen Investoren dazu ein, in seinem Land zu investieren.
I here invite Indonesian investors to come to Jordan, invest in Jordan, have.
Ich bin hier, um indonesische Investoren einzuladen, nach Jordanien zu kommen, um zu investieren, sowie mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten und Jordanien zu ihrem Sprungbrett nach Europa, Nordafrika, Afrika im Allgemeinen, in die Golfstaaten wie auch in die Welt insgesamt zu machen. Der Energiesektor ist offen, der Wassersektor ist offen und der Tourismussektor ist auch offen für Investitionen. Dies gilt auch für den Sektor der Informationstechnologie und der Industrie. Daher teilen wir unser Land in einige Entwicklungszonen. Walid Al-Hadid Fulford, das Handelsvolumen zwischen Indonesien und Jordanien 2016 betrug etwa 260 Millionen US-Dollar. Er glaubt, dass die beiden Länder ein Potenzial haben, dieses Handelsvolumen zu steigern und in den kommenden Jahrzehnten zu verdoppeln. Zu diesem Zweck hätten Indonesien und Jordanien 2017 den Geschäftsrat eingeweiht, um die Investitionen aus beiden Ländern zu erweitern. Die indonesische Botschaft in Bratislava, Slowakei und das Institut für die asiatische Studie in Bratislava arbeiteten zusammen ein Seminar zum Thema die Entradikalisierung der Terroristen in Indonesien zu veranstalten. Der Sprecher bei diesem Seminar war der Direktor für regionale und multilaterale Zusammenarbeit der indonesischen Agentur für die Terrorismusbekämpfung BNPT, Andika Krisnayudanto. Die Beraterin für soziale Aufklärung und Kultur der Indonesian Botschaft in Bratislava, Leli Melani, teilte am Donnerstag, den 24. Mai 2018, der Indonesian Nachrichtenagentur Antara in London mit, dass das Seminar stattfinde, während die indonesische Delegation an dem Globalen Sicherheitsforum Bratislava 2018 teilnehmen. Andika Krisnayudanto betonte, dass kein Land in der Welt frei von den Terrorismusfragen sei. Indonesien treffen deshalb verschiedene Maßnahmen, einschließlich der Entradikalisierung für die Gefangenen der Terrorismusfälle und die Familien der Terroristen, um den Terrorismus zu bekämpfen, sagte Andika weiter. Die südkoreanische Textilindustrie PT Dongjin Textil Indonesia DYTI hat am Mittwoch, den 24. Mai 2018, den Bau einer Fabrik in Karawang, West Java begonnen. Der Bau dieser Fabrik zeigt die große Zahl der Unternehmer aus Südkorea, die in Indonesien investieren. Die DYTI-Firma ist die zweite Industrie aus Südkorea nach Hyundai Motor, die im Dezember 2017 eine Fabrik in Arta Industrial Hill, West Karawang, errichtet hat. Der Leiter der Koordinationsbehörde für Investitionen, BKPM, in Seoul, Imam Suyudi, sagte, dass der Beschluss der südkoreanischen Unternehmen zur Errichtung der Fabrik in Arta Industrial Hill folgerichtig sei, da dieses Industriegebiet eine integrierte Infrastruktur habe. Laut Imam Suyudi könnten die Investoren die Erleichterung der Genehmigung zum Bauprozess bekommen. Er erklärte weiter, dass diese Fabrik in Karawang im Jahre 2019 seine erste Produktion beginnen werde. Zunächst werde diese Fabrik etwa 500 Arbeitskräfte aufnehmen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.665,12 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.148,43 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.134 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 23 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Ein Treffen zwischen den USA und Nordkorea wird abgesagt, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, obwohl ein Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un im Juni 2018 in Singapur abgesagt wird, hat aber Nordkorea seine Ernsthaftigkeit gezeigt, um die Nuklearstätte von Punggye-ri in der Provinz North Hamgyong zu schließen. Nordkorea hat drei Tunnels und deren Ausrüstungen in Anwesenheit der Journalisten der internationalen Medien am Donnerstag, den 24. Mai 2018, gesprungen. Ein Journalist sagte, dass die Explosion in den drei Tunneln vom Beobachtungsposten mit der Entfernung von 500 Meter sichtbar sei. Die Anwesenheit der Journalisten der internationalen Medien in der Nuklearstätte von Punggye-ri wurde von der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap berichtet. Yonhap hat die Anwesenheit der Journalisten aus den USA, China, Russland und Großbritannien seit letztem Dienstag informiert. Yonhap berichtete auch, dass Nordkorea die unterirdischen Tunnels und andere Einrichtungen in Punggye-ri aufbauen werde. Die Spannung ereignet sich aber noch weiter, denn Nordkorea hat bedroht, um einen Dialog zu stoppen, als dem China, die USA und Südkorea eine gemeinsame Militärübung durchgeführt haben. Die Mission von Mike Pompeo, Nordkorea zum weiteren Gespräch einzuladen, hat dem China einen Erfolg erreicht.
nachdem Nordkorea seine Nuklearausrüstungen zerstört hatte. Die Zerstörung wurde von Nordkorea durchgeführt, nachdem der US-Außenminister Mike Pompeo sich mit dem nordkoreanischen Präsidenten Kim Jong-un getroffen hatte. Dieses Treffen fand in einer freundlichen Atmosphäre statt. Aber der US-Vizepräsident Mike Pence richtete am Montag, den 21. Mai, vor Medien eine Aussage aus. Mike Pence hat gestört, was von der Mike Pompeo unternommen worden ist. Die USA haben versprochen, Nordkorea zu helfen und das Regime nicht zu stürzen, wenn Nordkorea sein Nuklearprogramm beenden wollte. Der Präsident Trump übermittelte dann eine Aussage im Twitter, dass mit Trauer Trump gezwungen sei, das Treffen mit Kim Jong-un in Singapur abzusagen. Wir hoffen sicher, dass der gute Willen zum Frieden weiter fortgesetzt werden könnte, obwohl das Treffen abgesagt wird. Wir fordern auch ein weiteres Treffen aufgrund des gegenseitigen Vertrauens. Wenn der Streit auf der koreanischen Halbinsel schon erledigt wäre, gäbe es noch andere Probleme in anderen Gebieten auf der Welt, die auch gelöst werden sollen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 25. Mai wie folgt. Ismail Marzuki war ein indonesischer Komponist, Songwriter und Musiker, der zwischen 1931 und 1958 zwischen 202 und 240 Lieder schrieb, darunter zahlreiche populäre patriotische Lieder. Ismail Marzuki ist am 25. Mai 1958 gestorben. Zu seinen bekanntesten Werken gehören Hallo, Hallo Bandung, Gugur Bunga, und Rayuan Pulau Kelapa. 1968 wurde er mit der Kreation des bekannten Taman Ismail Marzuki geehrt, der ein kulturelles Zentrum in Menteng im Zentrum von Jakarta ist. 2004 wurde er zu einem der Nationalhelden Indonesiens erklärt. Am 17. August 1961 erhielt Marzuki von Präsident Soeharto den ersten Wijaya Kusuma Prize. 1961 wurde er mit der Eröffnung von Taman Ismail Marzuki, einem Kulturzentrum und Park im Zentrum von Jakarta, postum geehrt. Er wurde im November 2004 durch die Erklärung von Präsident Susilo Bambang Yudhoyono als Nationalheld Indonesiens anerkannt. In Addis Abeba gründen 30 afrikanische Staaten, größtenteils Mitglieder der Casablanca-Gruppe, die Organisation für Afrikanische Einheit, OAU. Ziel der Organisation ist die konsequente Dekolonisation und die Einheit und Solidarität der afrikanischen Staaten zu fördern. Die OAU wurde am 25. Mai 1963 in Addis Abeba von 30 afrikanischen Staaten gegründet. Die gemeinsamen Positionen der Gründungsstaaten fasste man in einem Dokument der OAU-Charta zusammen. Am 30. Mai 1963 tausten die versammelten Staatsoberhäupter ihre Positionen zum Voranschreiten Prozess der weiteren Dekolonialisierung in Afrika aus. Zum ersten Ziel in diesem Zusammenhang wurde die Befreiung Angolas von der Kolonialherrschaft erklärt. Ferner wurde die Errichtung eines Komitees zur Befreiung Afrikas beschlossen, das seinen Sitz in Dar es Salaam nehmen und aus Repräsentanten von 9 Staaten bestehen sollte. Zur Finanzierung dessen Aktivitäten sollten 1% des Budgets bereitgestellt werden. Aus dem Kreis der versammelten Staatsoberhäupter wurde aufgerufen, die Überflugrechte für Flüge, die Portugal und Südafrika tangierten, auszusetzen, sowie zum selben Zweck die Flug- und Seehäfen zu schließen. Ein Verkehrsflugzeug von Typ McDonnell Douglas DC-10 verliert während des Starts vom O'Hare International Airport in Chicago, Illinois, ein Triebwerk und stürzt ab. Alle 271 Menschen an Bord sowie 2 am Boden sterben. Der Absturz von American Airlines Flug 191 ist bis heute der schwerste Flugunfall in den Vereinigten Staaten. American Airlines Flug 191 war ein Linienflug der American Airlines von Chicago nach Los Angeles. Am 25. Mai 1979 wurde diese Route von einer McDonnell Douglas DC bis 10 mit dem Luftfahrzeug Fahrzeugkennzeichen N110AA geflogen. Das Flugzeug stürzte kurz nach dem Start ab, wobei alle 271 Insassen an Bord und 2 Personen am Boden getötet wurden. Es ist bis heute der schwerste Flugunfall in den USA mit einer Maschine. Die Anzahl der Opfer wurde nur bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 noch übertroffen. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonations, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien und Argentinien vor der Stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit. Die Indonesische Außenministerin Retno Marsudi hat am 22. Mai 2018 im Palacio San Martin in Buenos Aires ihren argentinischen Amtskollegen Jorge Faury getroffen, um die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit, vor allem im Sozial-, Wirtschafts- und Kulturbereich, beider Länder zu erörtern. Dieses Treffen war ein Arbeitsbesuch der Außenministerin in Argentinien. Nach der Meldung des Indonesischen Außenministeriums in Jakarta sagte Retno Marsudi, dass Argentinien der zweitgrößte Handelspartner Indonesiens im südamerikanischen Gebiet mit einem Handelswert von 1,42 Milliarden US-Dollar 2017 sei. Sie betonte, dass dieser Handelswert ein großes Potenzial der Handelsbeziehung beider Länder sei. Daher fordere die indonesische Regierung Argentinien, Tarif- und nicht-tarifliche Produkte Indonesiens auf dem argentinischen Markt zu vermindern und abzuschaffen. Die Außenministerin notierte vor allem den hohen Tarif oder Einfuhrzoll für indonesische Ölpalmprodukte nach Argentinien und die Mitgliedsländer der südamerikanischen Handelsgruppe MERCOSUR. In diesem Zusammenhang forderte sie Argentinien auf, den Tarif für Palmölprodukte Indonesiens mit der MERCOSUR zu erörtern. Retno Marsudi fuhr vor, dass Ölpalmen wichtige Produkte für die Wirtschaft und Bevölkerung Indonesiens seien. Indonesien hoffe, dass der Tarif für Ölpalmprodukte in der MERCOSUR sinken werde. Retno Marsudi erklärte weiter, sie fordere den Ölpalmmarktzugang, um die Produkte im Handel beider Länder zu differenzieren. Indonesien habe neben der üblichen Konsumprodukte wie unter anderem Schuhe, Kleidung, elektronische Geräte auch eine strategisch entwickelte Industrie. Verschiedene Länder interessierten sich für diese indonesischen Produkte. Indonesien hoffe, dass Argentinien verschiedene strategische Produkte aus Indonesien kaufen werde. Retno Marsudi und Jörg Fauri haben bei ihrem bilateralen Treffen auch über die Wichtigkeit des Zusammenwirkens zwischen den Leuten und den Unternehmern und die damit verbundene Bedeutung der Beziehungen beider Länder. Beider Länder geredet. In dem Zusammenhang forderte Retno Marsudi Argentinien auf, die Gabe des Visums für indonesische Staatsbürger zu erleichtern. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Pontianak zu reisen, um die Tradition Meriam Karbit näher kennenzulernen. So bleiben Sie bei uns der Stimulations im RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die meisten Muslime in Indonesien haben gleiche Traditionen im Feiern des islamischen Feiertages Lebaran oder Idul Fitri. Sie kehren bei ihm, um den Idul Fitri in ihrer Landesgemeinde zu feiern, das Idul Fitri-Gebet zu machen, ihre Familie zu treffen und Grabstätten zu besuchen. Die Muslime servieren auch die Spezialität Ketupat in Palmblätter, gedämpften Reis und Opor mit Kokosnussmilch gekochtes Hühnerfleisch. In Indonesien gibt es ebenso verschiedene Sitten, Gebräuche, Volksstämme, Traditionen und Kulturen. Eine der Traditionen, die mit dem Lebarantag verbunden sind, ist Meriam Karbit in Pontianak, West Kalimantan. Thank you. Liebe Zuhörer, die Tradition Meriam Karbit hat eine interessante Geschichte. Man sagte, dass der Sultan Kadriah in Pontianak, der von 1771 bis 1808 regierte, mit Hartmetallkanonen die Gespenster, vor allem das namens Kuntilana, in der Stadt Pontianak vertrieben hat. Denn der erste König von Pontianak, Sharif Abdurrahman Al-Qadri, wurde in jener Zeit von den Gespenstern gestört, als er eine Fläche für eine Wohnungssiedlung in Pontianak eröffnete. Der Sultan beauftragte seine Truppen, die Gespenster durch Kanonen zu vernichten. Man sagte, dass in Pontianak das Gespenst Kuntilanak hauste. Pontianak kommt von den Worten Punting und Anak. Außerdem bezeichnet die starke Stimme von Hartmetallkanonen die Zeit für das Maghribbeten, das Abendgebet. Liebe Zuhörer, im Laufe der Zeit fing man an, die Tradition des Meriam Karbit auszuüben, um das Interesse der Touristen zu erregen. Diese traditionelle Kanone wird aus Holz des Durianbaumes oder Kokosnussbaum hergestellt. Sie wird dann mit einer Radangschnur an 100 kg gebunden, damit die Kanone beim Abschuss sich nicht beugt. Die Kanone wird mit verschiedenen interessanten Farben gefärbt. Die Meriam Karbit ist 4 bis 7 Meter lang und in der Mitte geloch, um mit Feuer angezündet zu werden. Feuer jeden Schuss mit Meriam Karbit braucht etwa 3 bis 5 Ons Hartmetall. Liebe Zuhörer, der eingesetzten Kanonen müssen bestimmte Bedingungen, die vom Forum der Gruppe der Meriam Karbit Kunst und Kultur von Pontianak festgelegt werden, erfüllen. Die Kanone muss verschiedenen Verzierungen, wie zum Beispiel die Abbildung einer Muse, haben. Daher braucht man etwa 3 bis 5 Millionen Rupiah, um eine Kanone für Meriam Karbit herzustellen. Diese wird zurzeit nicht nur beim Idul Fitri-Tag, sondern auch für Wettkämpfe genutzt und geholt zum Tourismuskalender. Die Bevölkerung von Pontianak wartet bei jeder Gelegenheit auf die Ausübung dieser Tradition. Die Kanonen zu Meriam Karbit werden am Fluss Kapuas entlang auf den beiden Seitenufern 3 Tage vor dem Idul Fitri-Tag abgeschossen. Vor dem Abendgebet Maghrib schießt man die Kanone als Zeichen der Eröffnung des Fastenbrechens. Man kann die Schüsse dieser Kanonen im Radius von 5 Kilometern hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Tradition Meriam Karbit in Pontianak, West-Kalimantan. Auf Wiederhören.
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer, wo auch immer Sie sind, treffen wir uns wieder mit mir Handarum im Programm Dies und Das. In der heutigen Ausgabe werden Sie das Milchgebäck aus Pangalengan, West Java, kennenlernen. West Java ist eine große kulinarische Region. Wenn Sie nach Pangalengan, dem Bezirk Bandung, fahren, ist Ihre Reise unvollständig, wenn Sie nicht mit Bringsel aus Pangalengan kaufen. Die Region, die im südlichen Bezirk Bandung liegt, ist nicht nur für ihre Agronomie bekannt, sondern hat auch abwechslungsreiche Spezialitäten. Pangalengan ist eine der Städte in West Java, die Kuhmilch herstellen. Aber viel der gespressten Milch wird von den Züchtern verschwendet. Deswegen bewahrt die Gesellschaft in Pangalengan sie, um verschiedene Gerichte daraus herzustellen. Die kulinarische Vielfalt aus Pangalengan wird direkt von der lokalen Gemeinschaft in verschiedenen Zentren der Nahrungsmittelproduktion gemacht. Einige Milchprodukte, die länger essbar sind, konnten die wirtschaftlichen Bedingungen in Pangalengan verbessern. Nach dem Erfolg mit Karamell-Süßigkeiten und der Milchdodel produziert die Gesellschaft jetzt Milchgebäck, weil es bei den Indonesiern recht beliebt ist. Das Milchgebäck ist ein Produkt wie Garnelencracker, was aus Grünstoff gemacht und mit Milch gemischt wird. Solches Essen kann in dem Gebiet der Kuhhaltung wie unter anderem Bandung und Malang gefunden werden. Im Jahr 1969 begann die Herstellung der Milchprodukte Milchdodel und Karamell, die aus guter Milchqualität gemacht werden. Aber dies ist anders bei dem Milchgebäck. Es wird aus geronnener Milch, deren Teile mit Tapioca-Milch gemischt und gerührt und dann gedämpft werden, hergestellt. Danach wird der Teig angeschnitten und bis zu 3 Tagen getrocknet, bis der Cracker salzig und wohlschmecken wird. Jedoch wird die Herstellung nur durchgeführt, wenn die gebrochene Milch verfügbar ist. Da die Nutzung von Milchabfall sich entwickelt, kann letzterer allmählich reduziert werden. Durch die Hausindustrie hört Pangalengan hoffentlich nicht auf, die Milchprodukte zu vergrößern. Liebe Zuhörer, das waren die Auskünfte über das Milchgebäck Pangalengan. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimonations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Ostjava. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Graben Sapi. Gute Unterhaltung. Liebe Musikfreunde, das von Umar Dhani gesungene Lied ist unbekannt, wer es komponiert hat. Dieses Lied erzählt von der Tradition, die üblicherweise von der Madura-Gemeinde gemacht wird, nämlich Graben Sapi. Sape oder Karapan Sapi oder Kurenen ist ein Begriff für das Kurenen, das ursprünglich aus Madura, Ostjava, stammt. In alten Zeiten kamen viele Touristen auf die Insel Madura, um den jährlich stattfindenden Karapan Sapi zu erleben. Bei diesem Rennen wird jede umkämpfte Kuh von einem kleinen Jockey geritten, um schnell die Ziellinie zu erreichen. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun das Volkslied aus Madura, Ostjava, mit dem Titel Tanduk Macing. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Horrorfreunde, Sie haben gerade ein anderes Lied aus Ostjava mit dem Titel Tanduk Macing gehört. Dieses Lied ist auch das von Madura Leuten. Tanduk Macing bedeutet das Vergnügen des Wissens. Dieses Lied erzählt vom Leben der Maduras, die als Fischer leben. Das Leben als Fischer ist sehr schwierig, denn jedes Mal gibt es Angst vor der Gefahr auf See. Obwohl Madura-Fischer gefährlich und bedrohlich sind, suchen sie immer noch Fische auf See für das Leben ihrer Familie. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen für heute über die Volkslieder aus Madura, Ostjava. Zum Schluss unseres Programms hören Sie die andere Volkslieder aus Ostjava mit dem Titel Ajar Kenalan, das von Revlin gesungen wird, und Ate Tarisna, das von Chandra Herman gesungen wird. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Sana duate kerong tade pada bila seta temua du edima se esarea ate taresna. Tanah sepaste saare rasana satao dukuste bila pona pangki sareng sekatresna dusenenga. Senepo ya semaha aku hati se kapenco bila arang sara enga tengka kulina semacam sana duate kerong tade pada bila seta temua du edima se esare.
Thank you.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 44, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voiceindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.